Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Danke, dass ihr auch gekommen seid. Sonst hätten wir das aufgenommen, so am Pult. Der Text, um den es heute geht, steht in Philippa, aber bevor ich zu dem eigentlichen Text komme, möchte ich ein paar Vorbemerkungen machen. Der Titel heißt der Begegnung, die Menschen verändern. Und ich denke, dass viele von euch das auch schon mal im Kleinen oder Größeren erlebt haben. Ich habe für mir selber zwei Beispiele mitgebracht. Eins, wo ein Mensch Einfluss auf mein Leben hatte und ich hatte keine Ahnung davon. Ich war in der 6. Klasse in der Hauptschule, habe mich da so bemüht, so gut es ging. Die Noten haben gesagt, naja, es ging. Und da war ein Lehrer, der hat mehr gesehen. Und er hat meine Eltern auf angesprochen und gesagt, da gibt es eine neue Realschule, eine Aufbaurealschule, die sollten mich doch da hinschicken. Und das Besondere daran war, dass Hauptschüler aus der 6. Klasse in der Stadt konnten dort von der 7. bis 10. Klasse praktisch den Realschulabschluss erwerben. Das war ein Projekt, das haben sie 2 Jahre durchgezogen, dann wieder abgebrochen. Aber ich war bei einer von den Ersten, die das machen durften. Auch da waren meine Noten nicht besser als in der Hauptschule, aber ist wurscht. Am Ende hatte ich einen Realschulabschluss. Was kein Mensch wusste, der Lehrer nicht, ich nicht, das hat es mir erst ermöglicht, den Beruf, den ich gerne lernen wollte, nämlich Chemielaborant, zu erlernen. Wenn die Voraussetzung war, Realschule. Wusste keiner, außer einer vielleicht. Und manchmal hängt die Zukunft von Menschen ab, die wir kennen. Als junger Mann, als es noch die Bundeswehr gab und dahin musste, habe ich entschieden, weil ich schon in frommen Kreisen zu Hause war und das nicht ganz unüblich war, den Kriegsdienst mit der Waffe zu verweigern, sprich Zivildienst zu machen. Und dazu brauchst du eine Zivildienststelle. Und die musst du dir suchen. Und genau zu diesem Zeitpunkt, als das Thema war, hatten wir eine Praktikantin bei uns in der Gemeinde. Die kam aus der Pfalz und hat gesagt, der zählt von dem Pfalz. Die haben Zivildienststellen und da kannst du Jugendarbeit machen. Offiziell darf man das nicht, aber die haben das so hingekriegt, ganz offiziell. Das waren Seminare. Also Jungschar ist ein Seminar. Und damit war das erlaubt. Was das Besondere aber daran war, ist, ich habe zu der Zeit tatsächlich überlegt, ob ich vielleicht in den hauptamtlichen Dienst gehe. Und sagte, oh, das ist doch, da kannst du das mal austesten, ob das für dich ist. Und so bin ich und mein bester Freund auch noch, der hat das auch gewusst und sind in die Pfalz gegangen, haben uns da vorgestellt, um einen Platz beworben und wir haben beide unseren Zivildienst in der Pfalz gemacht. Und danach bin ich da geblieben, weil das hat mir da so gut gefallen in dem Ort. Ich bin irgendwie Wahlpfälzer geworden. Mir gefällt es da einfach. Und der Höhepunkt war, zum Schluss durfte ich auch noch eine Pfälzerin heiraten. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und ich glaube, dass so mancher von euch auch ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Und wenn wir das jetzt austauschen würden, dann würden wir viel Zeit brauchen. Deswegen lassen wir das. Aber auch in dem Text heute, in Apostelgeschichte 8, geht es um eine lebensverändernde Begegnung. Und ich lese die ersten Verse. Da heißt es, ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh um die Mittagszeit, manche Übersetzungen sagen auch, geh Richtung Süden, auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Und er, also Philippus, stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandatsche, der Königin von Äthiopien, der über den ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja bis hierher. Das liest sich ganz einfach und schlüssig, aber es hat eine Vorgeschichte und dafür ist es wichtig, die zu kennen. Philippus, dem Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, einige Kapitel gönnt, war ein recht ziemlich erfolgreicher Evangelist in Samaria. Das wird im Kapitel vorher auch beschrieben. Hast du manches schon erlebt? Und Das Besondere war, die Samaritaner, das waren sogenannte Halbjuden. Und es gab damals schon Auseinandersetzungen und Diskussionen, gilt das Evangelium überhaupt nicht Juden? Halbjuden, dann keine Juden, war gar kein Thema, aber gilt das denen überhaupt? Aber die haben sich darüber weggesetzt und wenn ihr euch, ich weiß nicht, wer hat The Chosen gesehen, außer mir? Und da kommt es ja, ich glaube, das war der letzte Teil, da ist ja diese Szene, wo diese Frau an den Brunnen kommt und da sagt Jesus das erste Mal, dass er der Erwählte ist. Vorher hat er das immer nicht so, ne, aber da hat er gesagt, jawohl, ich bin's. Und sie rennt ins Dorf zurück und sagt, ich habe den Heiland gesehen, den Messias. Da ging das los. Aber erst da. Und da war jetzt der Philippus aktiv, erfolgreich. Und dann kommt eine Stimme, ein Mensch, ein Engel, den er als solchen zumindest deutet und sagt, geh in der Mittagshitze los und zwar Richtung Jerusalem, da wo die Handelsstraße zwischen Jerusalem und Gaza ist. Also im Orient, habe ich mir sagen lassen, ist man in der Mittagshitze eher im Schatten statt in der Sonne und geschweige denn, dass man einen weiten Weg macht. Und der Weg, das waren mehrere Tageswanderungen. Also das war nicht um die Ecke, das war schon einige Strecke zu laufen. Aber der Philippus scheint davon überzeugt zu gewesen sein, dass dieser irre Auftrag tatsächlich von Gott kommt. Und er geht los, ohne zu fragen, lässt eine erfolgreiche Arbeit liegen und sagt, ich gehe. Also stellt euch vor, der Jochen sagt morgen, also Gott hat mir gesagt, ich hab eine neue Arbeitsstelle, ich gehe jetzt mal. Da wären wir sehr überrascht. Nächste Vorbemerkung. Der Mensch, dieser Kämmerer, Finanzminister, kam aus Äthiopien, heißt im Text, also das Äthiopien, was da gemeint ist, ist der Sudan. Aber trotzdem ist der Weg so circa 2000 Kilometer. Also das ist nicht so mal eben, auch wenn ich vermute, dass er wohl, so wohlhabend war, dass er einen Kutscher hatte, eine bequeme Kutsche, aber es gab noch keinen Asphalt. Also es wird schon mühselig gewesen sein. Kann auch sein, dass er teilweise mit dem Schiff gereist ist, aber er war einige Wochen, stelle ich mir vor, unterwegs. Das war nicht so eben mal, keine Ahnung, wie der sagen konnte, ich bin dann mal 3 Monate weg von meinem Job. Aber wird nicht beschrieben, spielt hier auch gar keine Rolle. Aber der hatte schon einiges hinter sich und er war ein gebildeter Mann. Er war zwar auf dem Weg nach Jerusalem, um anzubeten, heißt es. Also er muss von dem Gott, an den wir auch glauben, schon gehört haben. Und es gibt so am Rande des Sudans, gab es so eine jüdische Siedlung, wo man annimmt, dass die auch recht missionarisch waren. Das heißt, das Judentum oder der Glaube der Juden war schon ein bisschen bekannter. Aber er war neugierig. Er wollte mehr, er wollte anbeten. Und dann war es so, dass er ja, weil er Gelehrter war und Geld hatte und scheinbar auch Zeit, mit großer Wahrscheinlichkeit, als er in Jerusalem war, auch Kontakt zu Gelehrten hatte. Denn er kommt ja später, er liest ja dann diesen Jesaja-Text. Das ist nicht in der Sprache der Äthiopier geschrieben, sondern Fremdsprache für ihn. Die hat er gelernt. Wenn er anbeten wollte und sich in Jerusalem unterhalten, dann musste er auch die Sprache beherrschen in Wort. Aber er war gebildet und man kann davon ausgehen, dass das tatsächlich der Fall war. Und nur deshalb war es ihm überhaupt möglich, eine Schriftrolle des Jesaja zu erwerben. Das ist ja nicht so, dass man in die Bücherei gehen konnte und das eine Schriftrolle rausziehen oder irgendwo im Tempel sagt, naja, die nehme ich jetzt mit. Das war was ganz Besonderes, das war ein Teil der Heiligen Schrift der Juden, das gibst du doch keinem Ausländer und einem Nichtjuden, also eigentlich undenkbar. Aber wahrscheinlich war es so, dass er viel diskutiert hat mit den Gelehrten und dass er deshalb auch, weil er genug Kohle hatte, so eine Schriftrolle erwerben konnte. Und das alles musste ja irgendwie vorbereitet sein für diese Situation, wie es gleich geht. Das heißt, das Ganze hatten ziemlich langen Anlauf gehabt. Aber der gehört dazu, irgendwie dazu, auch wenn er nicht dasteht. Weiter geht's mit Vers 29. Da steht: Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Also da war er praktisch da irgendwo auf dem Weg zwischen Jerusalem und Gaza, genau am richtigen Ort und kann dann nebenher laufen. Und Philippus aber lief hinzu und hörte den Propheten Jesaja lesen und sprach: Verstehst du auch, was du da liest? Würde heute fast nicht mehr passieren. Damals war das ganz normal, wenn man liest, dass man laut liest. Heute würde man leise lesen. Stell dir mal vor, im Zug. Also deshalb konnte er nachvollziehen, was liest denn dieser Mensch gerade, den er nicht kennt. Und er fragt ihn: Verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach: Wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese: Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so machte er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht hinweggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber öffnete seinen Mund und begann, von dieser Schrift aus ihm das ganze Evangelium von Jesus zu verkünden. Spätestens an dieser Stelle, finde ich, wird deutlich, dass diese ganze Aktion von Gott geplant war. Das Timing von Philippus, der mehrere Tage unterwegs war, eine relativ lange Straße, zu dem Zeitpunkt dazustehen, wo der Kämmerer vorbeikommt, das musste er erst mal hinkriegen. Jesaja hat 66 Kapitel und die Rolle fängt mit Sicherheit bei Kapitel 1 an, auch wenn noch gar keine Kapitel und Verse da waren, aber die fing vorne an. Und ich glaube nicht, dass er zwischendrin angefangen hat. Das heißt, er hat schon einige Zeit diese Rolle gelesen. Und als er genau diesen Vers liest, von dem Philippus weiß, da geht es um Jesus. Genau den hört er. Und dann fragt er ihn auch noch, was bedeutet das? Und Philippus kann ihm sagen, das, was schon Jahrhunderte alt ist, das ist in Erfüllung gegangen. Das ist ein Timing, das kann Hollywood vielleicht basteln, in Abschnitten erfinden. Aber das war da so und das war ein göttliches Timing. Und Philippus hat mitgespielt und das ist das Entscheidende. Das ist das, von dem ich denke, das ist eine besondere Begegnung. Philippus hat die Chance, er wird gefragt und er nutzt sie. Ich glaube, dass Gott uns auch solche Momente schenkt. Und für uns ist die Frage, rechnen wir damit? Für mich ist die Frage, bin ich aufmerksam? Kriege ich das überhaupt mit? Es gibt Menschen, die haben die Gabe der Evangelisation, die schaffen die Situationen. Und wenn sie es gut machen, ist es gut. Kann auch sein, dass es in die Hose geht, weil der Mensch gerade davon nichts wissen wollte. Aber da war die Situation da und Philippus war vorbereitet. Ich meine, okay, er war schon eine Weile unterwegs und wird sich gefragt haben, was soll ich eigentlich hier? Weil das wird ja gar nicht gesagt. Der soll hingehen und geht und weiß nicht, was auf ihn zukommt. Aber er nutzt diese Gelegenheit. Und genauso wie die Personen, die ich am Anfang genannt habe, mein Leben geprägt haben, denke ich, dass Philippus das Leben des Kämmerers verändert hat. Weil von Jesus hat er in Jerusalem wahrscheinlich nicht so viel gehört, geschweige denn, dass es der Messias ist, geschweige denn alles, was so danach kommt. Am Ende lässt sich der Kämmerer noch von Philippus taufen. Da heißt es, als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser und der Kämmerer spricht: Siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab. sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Also Taufe hat Philippus auch schon erwähnt. Das ist ja was ganz Neues. Das kam ja eigentlich erst mit Jesus. Also er hat nichts weggelassen, was wichtig war. Und wenn man an heutige Taufen denkt und das vergleicht, dann sieht man, das war der erste Heide, der getauft wurde. Weil die Samaritaner waren ja nicht Heiden, das waren ja Halbjuden. Das heißt, der erste Heide, der getauft wurde, der zieht dann weiter wieder zurück nach Äthiopien. Und der Taufunterricht, ich glaube, der wird kurz gewesen sein. Das war keine mehrwöchige sonst was. Und sie kommen dann irgendwo an ein Wasser, heißt es. Das Pfütze steht nicht weiter beschrieben. Da kannst du davon ausgehen, die hatten noch niemanden eingeladen dazu. Das war im Nichts. Und dann wird er getauft. Es wurde nicht mal ins Kirchenbuch eingetragen. Also so einfach kann Taufe sein. Das muss nichts Großes sein. Aber sein Leben hat sich verändert. Und unsere Aufgabe, und das lese ich aus dem Text so für mich raus, sagt, sei wachsam. Rechne mit der Gelegenheit, die sich ergeben könnte. Und denke, das ist das Wichtige. Wenn ich sage, naja, das kann schon passieren, aber irgendwann, irgendwie, sagt, nee, ich glaube, die Geschichte will uns lehren, zu sagen, es kommen Gelegenheiten, sei bereit. Als ich da meinen Zivildienst gemacht habe in der Pfalz, da hatten die Jungschaller einen Spruch, den hatten die schon vorher, bevor ich da die Jungschar übernommen hat. Das war immer ganz am Ende, hat man sich in den Kreis gestellt, so an die Hände genommen und dann praktisch mit einem gemeinsamen Jungschafer Jesus Christus mutig voran. Hat mich beeindruckt. Stadtmission mit Jesus Christus mutig voran. Amen.